Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Freiwilligen Filmkontrolle. Heute mit Marc Vetter.
Hallo.
Mein Name ist Arne Wellander. Wir sprechen heute über einen Lieblingsfilm. Das ist ja eine Serie, die wir in lockerer Reihenfolge bringen. Immer mal wieder. Und kürzlich ging es um die besten, schlechtesten Verfilmungen von Stephen King-Romanen. Das haben Marc und Sassan gesprochen. Und heute haben Marc und ich uns geeinigt auf den wohl beliebtesten, bekanntesten, populärsten Film von Alfred Hitchcock, North by Northwest von 1959 mit Eva Marie Saint, oder hier muss man sagen Cary Grant, Eva Marie Saint und James Mason und Martin Landau. Und nicht zu vergessen, Jessie Royce Landis, eine berühmte Theaterschauspielerin, die mehrfach in den späteren Hitchcock-Filmen eingesetzt wurde, jedes Mal brillant. Ich glaube, sie ist auch in Über den Dächern von Nizza, To Catch a Thief. Mhm. Und hier ist sie Cary Grants Mutter. Und das ein Kuriosum ist, dass sie, glaube ich, 4 oder 7 Jahre nur älter war als Cary Grant, der damals 55 war. Ja, 7 Jahre älter. Sie war 62, spielte die Mutter von Cary Grant. Und jetzt, da ich den Film noch einmal gesehen habe, bewundere ich umso mehr
auf jeden
ihre
Fall
witzige Leistung. Also ja, die Dialoge von Ernest Lehman sind wunderbar, aber manche sind da ein bisschen albern.
Ja, das
und,
stimmt.
Und sie trägt das. Cary Grant hat auch einige sehr flapsige und offenkundige Bemerkungen. So, na, ich glaube, sagt er zu James Mason, am liebsten hätten sie mich wohl als Leiche. Das wird in etwas zu oft gesagt. Ist nämlich so, dass Cary Grant, ich fasse erst mal knapp die Handlung zusammen.
Wenn du es hinkriegst.
Ja, die sowieso, ja.
Abbrechen.
Also, es ist nahezu unmöglich, das stringent zu erzählen. Aber im Wesentlichen handelt es sich darum, dass Cary Grant als Roger Thornhill, ist ein Werbefachmann in New York, in Madison Avenue, sehr, sehr beschäftigt, zweimal geschieden, ein sehr agiler, etwas hektischer Mann, den wir kennenlernen, als er seiner Sekretärin im Gehen und dann schließlich im Taxi Anweisungen gibt. Und zwar unter anderem seiner Mutter, die den Bridge-Abend veranstaltet, Bescheid zu geben, dass er mal zu Besuch kommt am Abend.
Gibt auch gleich Anweisungen an seine Geliebte.
Ja, das auch noch. Also wir lernen hier den prototypischen Werbemann, wie man ihn sich wohl Ende der 50er Jahre, übrigens auch in Filmen mit Doris Day und Rock Hudson, vorstellt, kennen. Und der geht dann zu einem Treffen im Plaza Hotel, im Lunchroom oder der Dinner Room, und da wird er von drei Herren erwartet und spricht mit denen, und dann wird ein Telegramm ausgerufen, und zwar für einen Mr. Kaplan. Und zwei Leute beobachten es aus dem Hintergrund. Cary Grant will ein Telegramm an seinen Sekretärin aufgeben, weil ihm eingefallen ist, dass Mutter derzeit gar nicht da ist, und das will er ihr mitteilen. So wird er von diesen beiden düsteren Männern im Hintergrund für George Kaplan gehalten und sofort mit unter Androhung von Waffengewalt und mit einer Pistole am Revers aus dem Hotel geführt, in ein Auto verfrachtet und wird dann zu einem herrschaftlichen Anwesen gefahren, wo er James Mason begegnet, der ihn eben für einen wahrscheinlich Agenten, eben diesen George Kaplan, hält. Und Thornhill weiß natürlich gar nicht, wie ihm geschieht, und er beteuert immer wieder, dass er nicht George Kaplan sei. Ne?
Aber hilflos, ja, bringt gar nichts.
Das bringt überhaupt nichts, und James Mason gibt ihn schnell auf und sagt, geben Sie ihm was zu trinken. Und dann trinkt er angeblich, das sieht man nicht, eine Flasche Whisky. Und wird ins Auto gesetzt.
Und dann kommt die größte Alkoholfahrt der Filmgeschichte.
Ja, eine ziemlich spektakuläre, aber wie immer bei Hitchcock, also auch nicht so brillant gefilmt. Aber ja, man sieht meistens Cary Grants Gesicht hinter dem Steuer, während er da versucht, die Serpentinen zu bewältigen. Ja, und er kommt tatsächlich sogar in der Stadt an, nachdem er die Berge überwunden hat. Und da erst wird er von der Polizei gestoppt und die beiden Gangster, die hinter ihm sind, müssen dann von ihm ablassen. Aber er gerät dann natürlich an die Polizei und wird vor Gericht, mit dem Gericht vorgeführt und telefoniert dann mit Muttern, die ihn auslösen müssen, die seine ganze Geschichte nicht glaubt. Die Polizisten glauben es nicht, der Richter glaubt es nicht, niemand.
Und doch, Mutter glaubt auch, er erzählt immer solche Fantasien. Also es wirkt zumindest so, ja, als würde sie ihm das unterstellen, dass es auf jeden Fall klar ist, dass er sich hier so versteigt.
Also, die Mutter... Die Mutter unterminiert, torpediert oft seine Glaubwürdigkeit. Auch bei an späterer Stelle während einer Auktion, glaube ich. Erweckt sie den Eindruck, dass es sich um einen unglaubwürdigen Erzähler handelt und einen Halodri, der also sein Leben nicht im Griff hat und immer den Sensationen hinterherjagt und der eigentlich nicht seriös ist. Nur macht Jesse Royce Landis ihrerseits keinen seriösen Eindruck, sondern es ist ganz die Frau, die Bridge spielt und dabei viele Gin Tonic trinkt. Und
ein paar scharfzüngige Kommentare abliefert dabei, ja. Das stimmt.
Also das ist die Spionagegeschichte und Cary Grant flieht dann schließlich, nachdem er festgesetzt wurde, oder vielmehr sucht er also den wahren George Kaplan oder dann, er sucht eigentlich den James Mason, der hat sich den Namen eines eines Abgeordneten bei der UN zugelegt und den trifft Cary Grant, ist dann erstaunt, dass er nicht James Mason gegenübersteht, sondern einem älteren Herrn. Mhm. Und der wird in dem Moment, in dem er James Mason auf einem Foto identifizieren soll, mit einem Messer, also mit einem Wurfmesser getötet in den Rücken. Und nun steht Cary Grant und sitzt mit dem Messer in der Hand. Und das wird auch noch fotografiert, das kommt in die Zeitung. Und er flieht ausgerechnet zum Bahnhof, wo er dann erkannt wird, weil mittlerweile schon die Zeitungen erschienen sind. Und da ist er eindeutig zu erkennen und er wird auch identifiziert von dem Mann, der ihm die Fahrkarte verkaufen soll. Und dann springt er in einen Zug und da im Gang, also der versteckt sich dann in einer Kabine und vor der Kabine steht Eva Marie Saint und die verrät ihn nicht und schickt die Polizisten im Zug weiter und sagt, der ist dahin gelaufen. Und im Speisewagen begegnet er Eva Marie Saint, die heißt, glaube ich, Kendall, ja. Mhm. Eve Kendall, begegnet er ihr wieder, weil sie nämlich den Kellner bestochen hat und gesagt hat, wenn dieser Mann kommt, setzen Sie ihn an meinen Tisch. Mhm. So, und schon bei dieser ersten Begegnung entspannen sich Anzüglichkeiten, bei denen man denkt, also der sogenannte Hays Code, der seit den 30er Jahren galt, der gilt vor allem natürlich für sexuelle Darstellung, Nacktheit und dergleichen. Aber die Art dieser Dialoge und wie explizit die sind, die hätten eigentlich auch unter den Hays Code fallen müssen.
Richtig, ja. Ich glaube, Hitchcock hat versucht, mit dem Film alles auszureizen, was ging, wie man Verbalerotik einsetzen kann. Und die Szenen im Zug sind natürlich da mehr oder minder der Höhepunkt.
Sie verstehen, was ich meine.
Genau. Ja, nicht ganz. Ja. Genau.
Aber man sollte zunächst etwas gegessen haben. Ich habe schon gegessen, aber Sie noch nicht.
Genau.
Ja, und also sie macht also eindeutig, es ist eine sehr lange Nacht. Und wissen Sie, das Buch, das ich mitgenommen habe, das gefällt mir nicht.
Das sind so diese kleinen Sachen, ne, die im Grunde diese Ironie in den ganzen Zugszenen und überhaupt mit den beiden sehr ausstrecken. Ne?
Ja, und sie versteckt ihn dann in dem zweiten, in dem Klappbett, also im Doppelbett oberhalb ihres Betts.
Kriegen sie noch Luft?
Ja, und dann, also da ist eigentlich natürlich gar kein Platz für einen Mann. Und er sagt, haben Sie Olivenöl, weil ich mich fühle wie eine Ölsardine hier. Ja, und dann geht also, der Film ist angelegt, deshalb heißt er North by Northwest, übrigens eine Himmelsrichtung, die es nicht gibt.
Richtig,
es gibt alles mögliche, es gibt West by Northwest, glaube ich, West by West und dergleichen, aber North by Northwest gibt es nicht. Der Arbeitsstil von Ernest Lehman war, glaube ich, in a Northwest Direction. Und natürlich kann man einen Film nicht herausbringen unter dem Titel in den Northwest Direct, nicht mal
das Hitchcock. Das fiel dann auch Hitchcock auf, das ja. geht gar nicht.
Ja, aber North by Northwest ist natürlich auch ziemlich schlecht, ein ziemlich schlechter Titel.
Ich mag den deutschen Titel, Der unsichtbare Dritte ist unglaublich treffend, erstmal aufgrund der Geschichte.
Es gibt Kaplan gar nicht, also der wird immer unsichtbar bleiben.
Genau, ja. Aber er ist natürlich nochmal super subtil, weil er im Grunde den unsichtbaren Dritten als Rolle dem Zuschauer zuweist. Denn der ist ja im Grunde der Beobachter und der eigentlich bei allem adressiert ist, was dieser Film ja wie kaum ein anderer Hitchcock so präzise macht, dass man sich als Zuschauer mehr oder minder dauernd ertappt fühlt.
Ja. Ja, das ist ein mehrdeutiger Titel. Also eigentlich ein Glücksfall, weil es eine sehr einfache Überlegung ist. Ne? Man sagt, es geht ja eigentlich um Unsichtbaren oder jemanden, den es sich gibt. Ich meine, der Mann, der nie existierte, wäre auch ein denkbarer. Aber damit wäre dann alles schon verraten gewesen. Aber mit North by Northwest hatte der Film ja eigentlich keine Chance und wurde dennoch ein kommerzieller Knüller in den USA, weltweit. Später wurde er am häufigsten gezeigt, Samstag, Sonntag, Sonntagnachmittag-Film von Hitchcock und Samstagabend-Film. Ich hab den bestimmt 4 oder 5 Mal gesehen, allein in der Kindheit.
Ja, ich glaube, es war so einer dieser Filme von Hitchcock, die auch immer im Fernsehen kontinuierlich liefen und nicht irgendwo im Programm versteckt wurden. Inzwischen hat man ja das Gefühl, dass das auch sowieso seltener geworden ist. Also Hitchcock-Film entdecke ich jetzt nicht mehr so oft in den dritten oder so. Auch ich glaube, der lief damals auch zuverlässig im Spätabendprogramm bei der ARD. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube
schon. Ja, war ARD. Ja.
Da habe ich ihn gesehen. Ich finde, es ist so ein Film, der dazu taugt, zum Cineasten zu werden. Also wenn man den sehr jung im Leben sieht, dann versteht man einfach viel davon, was Kino kann und wie rasant sowas sein kann. Das ist ja ein perfekter Film, der im Grunde alles zusammenbringt, was man machen kann. Sehr viel Action, sehr unterhaltsam. Hitchcock hat ihn ja selbst als eigentlich einen seiner unterhaltsamsten Filme bezeichnet und ihn deswegen auch immer so ein bisschen geringschätzig behandelt, so nach dem Motto, ja, perfekt gemacht, aber irgendwo auch nicht mit dem ganzen Herzen dabei, wie bei anderen Filmen. Aber es steckt eben so viel drin, also Action, Unterhaltung, Erotik, unglaublich gutes Set-Design, eine faszinierende Art, bestimmte Szenen zu machen. Also diese berühmte Sequenz mit dem Ernteflugzeug hat Filmgeschichte geschrieben, jeder kennt sie. Aber wenn man sie nochmal sieht, so wie wir das jetzt ja gemacht haben, dann begreift man erst, wie perfekt das gemacht ist, wie bestimmte Details drinstecken, zum Beispiel, dass gar keine Musik drin ist, wie bestimmte Voraussetzungen gelegt werden, dass man als Zuschauer überhaupt versteht, dass da jetzt was passieren kann. Also zum Beispiel dieser Bauer, der dann da am Bus steht und sagt, okay, das ist jetzt aber unnormal, dass da auf dem Feld was gemacht wird, wo gar nichts ist. Das sind so kleine Details, die da drinstecken. Ne?
Und da wurde schon abgeerntet. Komisch, dass das Flugzeug da fliegt. Genau. Und dann kommt der Bus und der steigt ein mit seinem Cowboy-Hut und Cary Grant bleibt stehen und ahnt dann erst langsam, als das Flugzeug auf ihn zukommt, was es zu bedeuten hat. Mhm. Aber noch besser als der Angriff des Flugzeugs, das natürlich ein Maschinengewehr dann an Bord hat, ist das, was vorangeht, während Cary Grant nämlich von Kendall dazu getrieben oder in der Hoffnung, dass er George Kaplan endlich kennenlernt. Da hat er noch nicht begriffen, dass es Kaplan nicht gibt. Mhm. Und also er erwartet jemanden, der entweder mit dem Auto, mit dem Bus oder vielleicht sogar mit dem Flugzeug kommt, aber an einer gottverlassenen, nicht mal Kreuzung, sondern an einer einsamen Landstraße zwischen den Feldern, wo er dann auch von einem Lastwagen eingestaubt wird, der schnell vorbeifährt. So, und die Szene ist sehr, sehr lang, während er da war.
Das stimmt, ja.
Also, wenn man es nochmal sieht, wenn man den Film nicht zum ersten Mal schaut und überhaupt keine Spannung mehr da ist, weil man ganz genau weiß, ne, Kaplan wird ja nicht kommen, dann merkt man, wie lang das ist. Und es kommen, ich glaube, 2 oder 3 Menschen
Autos,
es nähern sich Autos, von denen man glaubt, das müsste Kaplan sein. Mhm. Und aber es hält niemand und dann steigt halt dieser Cowboy aus dem Auto und der steht auf der anderen Seite der Fahrbahn und dann überlegt Grant, Ob er jetzt dahin geht und ob er fragt, ob er zufällig George Kaplan heißt. So, so hieß ich noch nie, sagt der Cowboy. So hieß ich noch nie. Und der ist es also auch nicht. Und dann kommt das eigentlich ja ein Unkrautvernichtungs-Vertilgungsflugzeug. Genau, ne? Und das Unkraut ist Cary Grant.
Das war ein schönes deutsches Wort für gefunden jetzt, für das Flugzeug.
Ja. Naja, ich habe drüber nachgedacht, es ist eben kein Düngemittelflugzeug, was auch denkbar wäre, ne? Dass Düngemittel ausgebracht wird. Aber das sagt der Cowboy auch, dass das, er hat noch einen anderen Begriff dafür, Schädlingsbekämpfungsflugzeug.
Kann sein, ja, hast recht.
Also der Schädling, Cary Grant ist ja auch der Schädling für James Mason. Und er ist der Lockvogel für den FBI-Agenten, der J. Edgar Hoover angeblich nachgebaut ist. Der wird der Professor genannt. Und der hat schon in New York natürlich erkannt, dass sie jetzt einen lebendigen Lockvogel haben. Also nicht nur den völlig, nicht nur einen fiktiven Lockvogel, den sie in einem Hotel eingemietet haben, dem sie Anzüge bringen ließen, dessen Rasierschaum im Badezimmer ist, sondern jetzt ist der Name Kaplan mit einem Menschen gefüllt. Und dann zuerst sind sie natürlich sehr froh darüber, sehen aber natürlich auch die Gefahr, der Kaplan ausgesetzt ist. Mhm. Und der FBI-Mann sagt dann, oh ja, das ist ein Problem. Mhm. Und so beginnt die Hatz durch die nördlicheren Staaten, aber selbst das stimmt nicht, denn zwischendurch sind sie in Chicago und dann geht es zurück nach Rapid Falls, das ist North Dakota und dann damit ist es also nicht mehr die nördliche Richtung, sondern dann wird es wieder südlicher. Mhm. Und dann am Ende zum Mount Rushmore, wo sie das Haus, das von Mason, seinem Adlatus Martin Landau und einer Haushälterin und einem Hausmeister bewohnt werden, nach Frank Lloyd Wright gestaltet, ja. Also nach dem berühmten, wie heißt es in Hollywood, in Los Angeles? Also das ist, glaube ich, das berühmteste Haus.
Ja, das
Haus.
Reicht aber, den Namen
weiß ich. Über dem Wasserfall, glaube ich sogar.
Ja, ja.
Und so ähnlich sieht das aus.
Ja.
Und das Haus gab es nicht, sondern das wurde im Studio nachgebaut.
Wäre ja auch skurril genug, so ein Haus da oben direkt auf dem Mount Rushmore zu bauen. Für mich eine der interessantesten Szenen des ganzen Films. Also die ganze Suspense drumherum um die Hausgeschichte ist so gut gemacht. Das ist so gut wie gar nichts, was ablenken kann. Und man kann es, auch wenn man den Film das 10. Mal oder 12. Mal gesehen hat, unglaublich genießen, wie perfekt das gemacht ist und gefilmt ist.
Ja, und dann leider wird man die Spannung nie wiederbekommen, zum Beispiel. Also es gibt unter den berühmten Szenen ist auch die Auktionsszene,
ja.
Wo eindeutig wird, dass Mason einen Besitzanspruch auf Eva Marie Saint hat, weil man nämlich sieht, dass seine Hand an ihrem Hals ist und er sie eigentlich würgt,
ja.
Während sie der Auktion lauschen. Und irgendein Ramsch und alte Bilder und dem Louis Dingsbums Stühle versteigert werden. Und dann kommt Grant dazu und dann entspinnt sich wieder ein scharfer Dialog zwischen Mason und Cary Grant. Und da ist aber Grant eifersüchtig und er ist der verschmähte Liebhaber und hat jetzt geschaut, dass sie die Geliebte von Mason ist. Und er ist so beleidigt, dass er mehrfach Saint fragt, weshalb sie das alles aufgeführt hat, diese Charade. Eigentlich will er nur wissen, ob das eine professionelle Aufgabe war. So hat es natürlich begonnen. Oder ob tatsächlich Liebe im Spiel ist. Und er sagt eigentlich auch explizit, was im Zug passiert ist. Also da wird nicht nur angedeutet, sondern er sagt dann noch mehr oder weniger, ob er den Körper verkauft oder so.
Ja.
Na? Aber oder war das auch gespielt? Na?
Schaffst du nicht auf jeden Fall, dass es eine Auktion ist? Ne? Dass die Frau sozusagen eigentlich das Auktionsziel ist zwischen zwei Männern, die bieten um sie? Und natürlich die Gerissenheit von Thornhill, der von vornherein weiß, er hat eigentlich kaum eine Chance und der nutzt sie, indem er sich wie ein Trottel benimmt und diese Auktion
sprengt. Also um da rauszukommen, genau. Also die beiden Gorillas sind schon wieder an den Eingängen und Martin Landau versperrt dann auch noch einen Eingang oder Ausgang. Und er legt es darauf an, dass die Polizei kommt. Die Polizei kommt dann auch, hält ihn für betrunken.
Genau.
Er erzählt halt Unsinn und nennt Rufpreise auf, die schon vorbei sind. Also viel niedrigere Preise und dann viel höhere Preise, als eigentlich nötig wären. Und so sprengt er dann die Auktion und Mason und Saint haben den Saal schon verlassen und er wird dann von der Polizei abgeholt. Und dann fliegen sie tatsächlich mit dem North Western, glaube ich, oder Northern Airline, fliegen sie dann weiter vom Flughafen. Und da kommt dann der Professor und der weiht dann Cary Grant ein. Also das, was er noch nicht weiß, wird dann ergänzt von dem Professor. Und dann erfährt man etwas. Hitchcock hat später gesagt, der von ihm sogenannte MacGuffin, also das Objekt der Begierde, das es eigentlich nicht gibt oder das nie näher benannt wird, das sei perfekt im unsichtbaren Dritten. Mhm. Es sei nämlich einfach nichts.
Genau.
Später erfährt man, es sei wohl ein Mikrofilm, der in einer kleinen Statue versteckt sei und soll außer Landes geschmuggelt werden. Und der Professor macht jetzt Andeutungen, Krieg ist Krieg, auch wenn es ein kalter Krieg ist.
Hitchcock hat ja auch so eine Art Running Gag untergebracht, indem diese, ich glaube, Eva Melisande fragt, was bedeutet das O in den Namen Roger O. Thornhill? Und er dann auch antwortet, nichts. Und genau das
ist eben das. Und dann hat er so eine kleine Briefschachtel, die Firma heißt in der R.O.T., nach ihm benannt. Und da hat er so ein kleines Briefzettelchen. Und das bekommt später noch eine Bedeutung, als sie nämlich mit Mason außer Landes und sie will das natürlich nicht. Und sagt, oh, ich habe meine Ohrenclips vergessen. Und dann sitzt sie am Schreibtisch und er wirft das kleine Briefzettelchen von der Brüstung, genau, also von der Galerie, auf den Schreibtisch. Und dann sieht sie ROT und dass er oben ist und dass er sie retten kann. Und schließlich flüchten sie gemeinsam dann zu Mount Rushmore. Und wo dann er schließlich ihr die rettende Hand reicht. Ist doch sie, die...
Sie hängt praktisch am Abhang, und er hat ihre Hand.
Ja, und er zieht sie hoch.
Genau, und dann kommt, das vergisst man schnell, im Grunde fast ein ähnlich berühmter Matchcut wie bei 2001 mit dem Knochen, nämlich von der Hand, wo er sie noch hält in einer gefährlichen Situation, direkt, wie sie beiden plötzlich wieder im Zug sitzen.
Ja.
Der Zug fährt natürlich in den Tunnel.
Ja, da fehlt nur der Hähnchenschenkel, der in To Catch a Thief in dem Auto von Grace Kelly und Cary Grant ist, wo sie den Picknick kommen, den öffnet und dann ist er Schenkel oder Brust. Ne?
Mhm. Ja, Hitchcock selbst hat ja gesagt, dass der Film, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, eher so zu seinen Unterhaltungsfilmen gehört. François Truffaut hat in dem berühmten Gespräch, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock, die These aufgestellt, dass 39 Stufen so der typische britische Film ist von Hitchcock und dieser Film der typische amerikanische, weil er alles zusammenfasst, was Hitchcock in Amerika gemacht hat.
Ja, der Film ist aber natürlich eine Fortführung oder eine Variation über die 39 Stufen, das ist der berühmteste oder jedenfalls populärste Film der britischen Periode, war ich meine von 36 oder 37. Robert Donnett ist, glaube ich, da der Held.
Ja, genau.
Und der wird die ganze Zeit verfolgt und muss sich immer retten, rennen, flüchten.
Mhm.
Und er gibt natürlich auch den MacGuffin und man versteht das nicht. Und der Film ist ähnlich gebaut und ein früherer amerikanischer Film, nämlich Saboteure.
Mhm.
Und, heißt der Saboteure oder Sabotage? Saboteure, ja.
Oh.
Saboteure von 1942, ich glaube mit Robert Cummins, ist auch ähnlich gebaut.
Mhm. Ja.
Aber da fehlen natürlich die technischen Möglichkeiten, war noch kein Technicolor. Und hier ist ist natürlich viel in den Kulissen gebaut, auch für Mount Rushmore bekam sie keine Drehgenehmigung, naturgemäß. Und also selbst die Außenaufnahmen waren noch zu nah an dem.
Ich glaube, bei der UN-Gebäudeszene haben sie heimlich gedreht, also zumindest.
Ah, ja, richtig, außen, ja, ne? Genau. Mhm. Und das UN-Gebäude haben sie aus dem Lastwagen. Also, es gibt nur eine Szene, da Cary Grant über den Platz geht.
Genau.
Und in das Gebäude. Und das, sogar das haben sie aus dem Lastwagen gedreht, weil sie auch für das UN-Gebäude keine Drehgenehmigung bekamen. Lustigerweise, Eintrag bei Wikipedia, viele Jahre später hat Sidney Pollack für die Dolmetscherin mit Nicole Kidman die Genehmigung bekommen. Mhm. Und das ist ein Film, der auch durchaus die von vielen ja so apostrophierte Quatschbude in keinem guten Licht zeigt.
Das stimmt.
Freilich in North by Northwest ist die Lobby Schauplatz eines Mordes, das wollten sie natürlich auch nicht.
Sieht immer auch eher wie eine Flughafenhalle aus und weniger wie
das in es wurde Land nachgebaut. Ist. Also die Lobby, die ja wirklich unwirtlich ist, mit Fliesen ausgelegt und das haben sie nachgebaut. Aber liebevoll nachgebaut und Robert Burke hat die Kamera, der Kameramann auch von Fenster zum Hof, glaube ich. Und von Vertigo?
Ja, auch, ich glaube auch von Vertigo. Also es gibt auch Ähnlichkeiten in der Art der Inszenierung. Ne? Man hat auch eine ähnliche Geschichte, hast du gerade ja auch schon erwähnt. Immer wieder ist der Mann, der unverschuldet in eine Situation gerät, die er nicht beherrschen und begreifen kann. Es gibt ja von Cary Grant auch das Gerücht, dass er Hitchcock nach einigen Drehtagen gefragt hätte, ob das Drehbuch überhaupt Sinn ergeben würde. Das ergibt es natürlich irgendwo nicht, aber es ist ganz interessant zu sehen, wenn man den Film mehrfach schaut, was Hitchcock versucht, alles aufzufahren, um irgendwie eine Logik für die Zuschauer reinzubringen, und zwar nur für den Zuschauer, dass er dranbleibt am Ball, obwohl eigentlich alles eher unverständlich ist. Und deswegen ist auch interessant, warum gerade Der unsichtbare Dritte, wie du vorhin gesagt hast, der beliebteste Film von Hitchcock vielleicht ist, weil er eben eigentlich etwas macht, was man eigentlich nicht tun sollte, den Zuschauer so sehr irgendwie von einem Moment zum anderen hinters Licht zu führen, immer wieder aufzufordern, nachzudenken, obwohl eigentlich am Ende dabei herauskommt, dass er gar nicht verstehen kann, was im Grunde Hintergrund der Handlung ist.
Hm.
Aber die Handlung ist vielleicht gar nicht so entscheidend bei der ganzen Sache.
Ja, und es ist eigentlich auch kein Suspense-Film. Also Suspense im Sinne von Hitchcock hat der Film nicht, weil der Zuschauer nicht voraus ist. Er weiß nicht, dass die Bombe explodiert. Wenn Eva-Marie Saint, Cary Grant zum Schein erschießt in Rapid Falls, in dem Aussichtsrestaurant mit Blick auf Mount Rushmore, dann ahnt der Zuschauer das nicht. Oder der glaubt für einen Moment, sie könnte ihn erschossen haben. Das soll der Zuschauer glauben. Mhm. Und nach kurzer Zeit merkt man natürlich, es war ein Platzpatron und sie hat es zum eigenen Schutz und zum Schutz Cary Grant, aber vor allem zu ihrem Schutz gemacht und es ist vom Professor ausgedacht. Der Professor tut so, als wäre er Arzt und erklärt Cary Grant für tot. Übrigens gibt es einen Fehler, der auch dem Editor nicht aufgefallen ist, der Hitchcock nicht aufgefallen ist, der Robert Burke nicht aufgefallen ist.
Der Junge, ne?
Ja, im Hintergrund
der die Ohren
in diesem Restaurant hält ein Junge sich die Ohren zu.
Im Nachhinein wurde das Hitchcock noch als Geniestreich, glaube ich, ausgelegt. So nach dem Motto, damit der Zuschauer dann doch genau weiß, dass das gefaked.
Ja, aber es wurde niemals geschnitten oder mittlerweile gibt es ja technische Möglichkeiten, eigentlich den Jungen rauszunehmen, aber er ist immer noch zu sehen.
Stimmt.
Also er sitzt hinten zwar im Hintergrund, aber deutlich erkennbar. Und er hält sich die Ohren nicht mit den Händen zu, sondern er steckt die Finger in die Ohren. Und wirklich bestimmt 2 oder 3 Sekunden, wenn nicht 5 Sekunden, bevor die Schüsse fallen. Und also das ist natürlich auf YouTube zu finden. Mhm. Und Sassan hat mich darauf aufmerksam und hat gesagt, das musst du unbedingt erzählen, dass in einem Hitchcock-Film ein solcher Fehler ist. Man findet ja unter anderem in Jackie Brown ungefähr 23 Anschlussfehler und so weiter.
Anschlussfehler sind ja nun nichts Spektakuläres im Kino. Das gibt es eigentlich in allen großen Filmen. Selbst bei Kubrick hat man ja immer drüber gelacht, über die sehr offensichtlichen Anschlussfehler, irgendwelche Tische und Stühle, die verrückt sind, bei Shining zum Beispiel, bei Eyes Wide Shut gibt es auch eine Menge, über die man dann lacht, wo dann halt irgendwo eine Schale mit Pralinen ist und dann sind plötzlich 5 und dann wieder 2 und sowas.
Ja, aber da war er merkwürdigerweise nachlässiger als
Mindere
Regisseure sozusagen. Ja,
das ist interessant, ne? dass das gerade bei den Regisseuren so ist.
Und ich glaube, bei Hitchcock war das auch so, weil er so fasziniert war von dem, was im Vordergrund ablief.
Ja.
Und ich glaube ja, über Eva Marie Saint, es war das einzige Mal, dass sie vor seiner Kamera stand.
Ja, genau. Ich habe jetzt beim Wiedersehen nochmal gedacht, sie ist im Grunde fast perfekt für diese Rolle. Und mich wundert, dass er sie für andere Filme nicht einsetzen konnte oder das nicht geklappt hat. Aber hier ist sie sehr ideal und kann auch so diese Mischung aus unschuldig und sehr gerissen und sehr clever auch in Situationen, wo sie weiß, dass sie immer wieder in Lebensgefahr geraten kann und wo man auch ihre Motivation eigentlich nie so richtig durchschauen kann. Das funktioniert super.
Also es gibt dann natürlich eine Beichte, als sie dann sagen, also, ja, ich habe noch nie was Bedeutendes gemacht und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und dann geriet ich in die Fänge dieses Charismatikers. Und am Anfang hat er mich so fasziniert, wohlgemerkt, zum Zeitpunkt von North by Northwest ist sie 26 Jahre alt, sagt also, ich arbeite für die Industrie, was in gewisser Weise stimmt. Dann hat sie gemerkt, was für ein Schurke der James Mason ist, der charmante Engländer. Und dann kam der Professor, hat ihr erzählt, was für böse Sachen im Kalten Krieg der Mason macht und dass er die Vereinten Nationen schädigt und so. Und da wird sie zur Idealistin und macht endlich etwas Bedeutendes, indem sie sich ihm ausliefert. Und dieses Motiv gibt es schon in Suspicion auch mit Cary Grant und Ingrid Bergman.
Ja.
Und der dritte im Bunde ist da auch ein Schurke, nämlich Claude Rains als Uranschmuggler in Südamerika.
Ja,
und der hatte eine ganz böse Mutter. Aber Claude Rains ist genauso eifersüchtig auf Cary Grant, der Ingrid Bergman umgarnt. Und Cary Grant ist eifersüchtig auf Claude Rains, weil der nämlich Ingrid Bergman heiratet.
Mhm.
Und die Frage in Suspicion ist, wird Ingrid Bergman so weit gehen, den Mann, den sie nicht liebt, zu heiraten, weil der ihren Vater umgebracht hat und weil sie den stellen will?
Klar.
Aber wie weit will sie gehen? Man sieht immer das Schlafzimmer in dieser riesigen Villa da in Südamerika. Und man denkt mal, aber das kann doch nicht sein. Und Cary Grant kann den Gedanken nicht ertragen, dass er da dass er es nicht verhindern kann und dass er die Hochzeit nicht verhindern kann. Und hier ist es auch so, dass Cary Grant erstens im Zweifel darüber ist, ob sie ihn wirklich liebt, ob das ehrlich war und ob er sie schließlich gewinnen kann. Ne?
Ja.
Oder ob sie möglicherweise doch in das Flugzeug steigt und dann nach Europa fliegt und nie mehr zurückkehrt, ne? Weil man ihrer auch nicht habhaft lernt und was dann passiert. Ne?
Jetzt haben wir natürlich vor allem über Eva Marie Saint gesprochen, aber das ist natürlich auch für Cary Grant einer der tollsten Rollen, die er überhaupt hatte, weil er von Anfang an in einer Abenteuergeschichte ist, in dem ihm sehr viele Dinge passieren, aber aus der er jederzeit irgendwo doch flüchten kann, wo er immer den richtigen Spruch auf der Lippen hat. Also wahrscheinlich auch für ihn, für den sehr arrivierten Screwball-Comedy-Experten und Profi, ein Drehbuch, das ihm wie auf den Leib geschneidert ist, wo er als Gentleman wirken kann, aber gleichzeitig eben auch als hintergründiger Halodri, wo man eben nachempfinden kann, warum er eben einen bestimmten Blick auf die Welt hat und auch auf die Frauen. Das ist schon eine echte Meisterleistung, wie er sich da so durch den Film durchschlängelt.
Ja, der ist so charmant, dass man das gar nicht glauben kann. Also er wollte vor Gertrude Thief, also 1955, wollte er keinen Film mehr drehen. Und dann hat er auch gesagt, ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Hat er sogar Hitchcock gesagt, ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Dann sagte er, ja, aber ich drehe einen Film in Nizza. Und da Grant sowieso immer in den Hotels oder sogar ein Haus hatte.
Er hatte ein Haus.
Côte d'Azur oder ein Antibes. Antibes war, glaube ich, der Platz, wo er auch immer mit Grace Kelly, bis die dann in Monte Carlo verschwunden war. Und dann da hat Cary Grant, genauso wie Hitchcock, immer noch versucht, Grace Kelly zu überreden, eine Rolle anzunehmen. Das wäre Marnie gewesen.
Mhm.
Und Anfang der 60er Jahre, es gibt auch die Briefe und auch den Abschieds- oder Absagebrief von Grace Kelly, wo es halt, lieber Hitch, ich würde Marnie so gern machen, aber Renier hat es verboten. Und das hat uns also um Grace Kelly und Marnie gebracht. Und dann kann man natürlich sagen, so wie der Film geworden ist, können wir froh sein, dass Grace Kelly es nicht gespielt hat.
Sie kann froh sein darüber, dass sie nicht dabei war. Also könnte man das sehen, ja. Ich habe mich immer gefragt, wie dann eben nach diesem sehr verspielten, unsichtbaren Dritten, der ja im Grunde von vorne bis hinten ein Film ist, der die Zuschauer umgarnt und versucht, an der Stange zu halten, warum er dann direkt danach eben Psycho gemacht hat. Ein Film, der völlig anders ist, düster, pessimistisch, natürlich alle Hitchcock-Themen drin hat, aber eben völlig anders funktioniert. Was glaubst du, was der Grund sein könnte, dass er so einen ganz anderen Weg dann gegangen ist? War der unsichtbare Dritte vielleicht so der Film, wo alles perfekt gelaufen ist und der sich nicht wiederholen ließ?
Ja, ich glaube, dass er diese Abenteuergeschichten, die er schon so oft erzählt hatte, nicht mehr machen, weil er wollte einen radikalen Film machen. Später hat er ja, oder hatte relativ bald dann gesagt, wenn nicht sogar noch vor der Premiere von Psycho, das ist mein Geschenk an die Cineasten der Welt. Mhm. Und er wusste natürlich genau, dass also die Messerszene besteht, glaube ich, aus 66 Schnitten, aber es gibt keinen Schnitt. Ja. Also das Messer berührt niemals die Haut von Janet Leigh oder von einem Double oder was auch immer. Die Szene besteht nur aus Schnitten. Man sieht den Bauchnabel oder den Bauch einer Frau kurz und dann sieht man wieder das Messer und Bauch und Messer. Mhm. Und das alles hat überhaupt nicht stattgefunden. Also es wird ein erhobenes Messer gezeigt und es wird ein Bauch mit Bauchnabel gezeigt. Ne? Und dann noch das Gesicht von Janet Leigh, das hat aber wiederum auch nichts damit zu tun, sondern ist unabhängig gefilmt worden. Naja, also das ist ein Kabinettstück und dann, als er den, ich glaube, es gab ja einen Roman. Und genau. Er hat den Roman gelesen, das ist ein Groschenroman. Ja. Und dann hat er sich überlegt, so, das kann man so wunderbar ausweiten. Erst das verbotene Hotelzimmer, die Frau mit dem Liebhaber, da wird schon die Sünde gezeigt, ne? Die Frau ist schuldig. Dann nimmt sie auch noch das Geld aus dem Tresor und flieht. Ja. So. Und die Hälfte des Films ist vorbei. Und dann kommt das Motel. Mhm. Und irgendwie ist es ein bisschen unheimlich, aber es ist ein sauberes Hotel. Der Typ ist unheimlich. Ja. Und dann halt der Ruf, die Mutter, ne? die nach ihrem Sohn holt. Die, also
aus
die Mutter,
der weiten Entfernung
geflogen. Ja, immer oben auf dem Hügel. Mhm. So. Und da denkt man, naja, da. Das ist irgendwie eine komische Sache. Und dann geht's aber ganz schnell. Dusche und dann kommt Mutter und so. Und dann ist es ja auch so, seine sadistische Obsession wollte immer so einen Film drehen, eigentlich einen Horrorfilm, bevor es Horrorfilme...
Ja, also im Grunde ein
Prototyp. Oder so richtig, also richtige Thriller. Mhm. Nicht die Horrorfilme, die Engländer gemacht haben, nicht die Horror, also nicht die Gruselfilme, nicht Dracula oder Morlock oder so, sondern richtig realistischer Horrorfilm mit psychischer Krankheit. Ja. Denn am Ende wird ja auch erklärt, der war schizophren und der ist jetzt in der Zwangsjacke und so. Mhm. Das wird ja am Ende wissenschaftlich aufgelöst.
Ja.
Und das ist nicht in der Weise, also das wäre ja nicht nötig gewesen. Am besten wäre es gewesen, wenn das Auto aus dem See gezogen wird, dass der Film dann zu Ende ist. Man muss Norman Bates nicht in der Zwangsjacke, in der Gummizelle sehen und eine wissenschaftliche Erklärung. Wäre besser gewesen, wenn er nicht gesagt war. Denn ich denke zum Beispiel an Falling Down mit Michael Douglas. Mhm. Wie toll ist der Film bis zu dem Zeitpunkt, da gesagt wird, der Mann war vorher schon auffällig.
Ja, richtig, das Motiv.
Der war psychisch kaputt. Vorher schon auffällig, der war krank. Ja. Nein, der wurde in dem Moment zum Monster, da bei McDonald's, nicht den kleinen Café haben richtig. Konnte. Oder dann das ganze aus. Frühstück nehmen musste.
Das war der letzte Tropfen.
Ja, ja, aber wenn das die Erklärung gewesen wäre, die Leute, die auf dem Freeway hupen, dann die kleinen Drogendealer und dass er bei McDonald's das ganze Frühstück nehmen muss. Ja?
Weil ich denke auch immer, warum muss ich das Big Mac-Menü nehmen, wenn ich nur den Big Mac essen will?
Yeah, ja,
also den Big Mac kann man bestellen, aber es gibt immer diese riesigen Menüs mit Getränken und eigentlich möchte ich immer nur den Burger. Und dann wird man immer gefragt, und ein Getränk dazu? Ja. Und auch den Eisbecher und so. Ja. Nein, ich möchte nur den Burger.
Hast du vollkommen rausgezogen. Also auch ein Psychofilm sozusagen, ein Psychothriller, der noch dieselbe Energie von Hitchcock in sich trägt und auch diese Frage stellt. Ich habe bei Psycho immer gedacht, okay, wie soll man mit dieser ganzen Sache klarkommen am Ende, dass alles eine einzige Schizophrenie-Geschichte ist. Man muss das ja erstmal so verkaufen können, dass man das glaubt. Aber wenn man den Film 3-4 Mal gesehen hat, dann ist es ähnlich wie bei Der unsichtbare Dritte, wo Hitchcock sehr viel Energie und Zeit gelegt hat, ist, die Erklärungsmuster so in seinen Film einzubauen, dass man eigentlich da nicht rauskommt. Also selbst wenn es irreal erscheint, selbst wenn es absurd ist, Hitchcock hat ja mehrfach gesagt, dass das Absurde für ihn die Triebfeder ist eigentlich, um seine Geschichte zu erzählen, man kommt trotzdem zu einer gewissen Logik des Ganzen und das macht es wahrscheinlich so stringent und deswegen glaubt man diesen Filmen auch, den Schrecken und das Seltsame, das sie so ausbreiten.
Ja, ich finde auch die Art, wie Cary Grant durch den Film tänzelt. Also man sieht dann da...
Tänzeln ist ein gutes Wort, weil es wirklich
er ist so eine choreografierte... Er war ja Artist, ja.
Genau.
Also er war Akrobat eigentlich. Mhm. Und zwar hat er noch vor den Filmen mit Mae West, und das war 1930, davor war er im Vaudeville. Im Vaudeville am Broadway und hat da immer den Straight Man gemacht. Also es gab dann immer einen Clown und einen Straight Man. Mhm. Und Cary Grant war der Straight Man, weil er nämlich vorher beim Zirkus war. Da war ein Zirkusakrobat. Und der hatte also die Eleganz. Er konnte sogar Flickflack und dergleichen. Ne? Ja. Also da gibt es eine längere Tradition, die von Errol Flynn über die Barrymores reicht, das, und Burt Lancaster, die Akrobaten waren und Zirkusakteure. Und Cary Grant war wahrscheinlich der eleganteste und begabteste, der das dann übertragen. Aber man sieht ihn hier in dem Hotelzimmer, sogar mit nacktem Oberkörper, also einmal zieht er sich aus, als Eva Marie Saint im Zimmer ist, weil er den Anzug abbürsten will.
Er ist so dreckig, genau. 20 Minuten braucht er, bis er wieder fertig ist.
Ja, und
in der Zeit kann man in 20 Minuten machen?
Ja. Genau, und dann sagt er, also zum letzten Mal habe ich mich ausgezogen, als meine Mutter noch meine Kleidung ausgelegt hat und sagt, du bist größer geworden, Roger. Ne? Mhm. Das ist das eine, und dann später bringt ihm der Professor Kleidung und dann da liegt er also mit nacktem Oberkörper da auf dem Bett. Und das ist auch wirklich bemerkenswert. Aber man sieht auch ohnehin die Trapezform seines Körpers. Also der ist, abgesehen davon, dass er wunderbar geschnittene Anzüge trägt, bewegt er sich immer mal fantastisch durch den Film. Ne?
Ja.
Und dann Hitchcock, so man dachte immer, ja klar, Hitchcock hat die größten Stars genommen, also James Stewart, Cary Grant, und nicht so glücklich war über Henry Fonda in The Wrong Man.
Das stimmt.
Und sehr unglücklich war über Montgomery Clift, der immer gefragt hat, warum macht der Pfarrer das I Confess. Mhm. Also der Method Actor macht er nicht, aber später hat er gesagt, weil Leute, die so gut sind wie Cary Grant und James Stewart, die brauchen niemals eine Anweisung.
Das glaubt man, ja. Das merkt man dem Film auch an, dass das im Grunde ein Cary Grant-Film ist. Von vorne bis hinten.
Ja, und dann er hat die größten Schwächen neben Montgomery Clift, hat er einmal in der Eisernen Vorhang 66 mit Paul Newman gearbeitet, und der hat ihn wahnsinnig gemacht. Ja, also Newman wollte immer die Vorgeschichte wissen und warum der Wissenschaftler, der spielt einen Physiker, was auch schon unsinnig ist, wohin das alles führt und was das alles bedeuten soll. Und dann sagte Hitchcock, Das musste doch alles, müssen Sie doch alles gar nicht wissen.
Das ist lustig.
Ich weiß es auch nicht.
Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit Paul Newman gesehen, wo er gefragt wird, was so sein Geheimrezept ist. Und er dann gesagt hat, ich bin ganz sicher und weiß es auch, ich gehöre nicht zu den Talentiertesten meines Fachs, aber was mich von allen anderen unterscheidet, ist, ich bin der Disziplinierteste und arbeite wie kein anderer. Was passt so ganz gut zu dieser Sache? Da ist Hitchcock, der eigentlich die Strippen zieht, eine schwierige Herausforderung, der ja im Grunde nur jemanden haben will, der genau etwas Bestimmtes ausfüllt.
Ja, ja, Newman wollte immer die Motivation wissen, warum jemand etwas macht. Mhm. Und er glaubte das dann zu finden bei Robert Altman zum Beispiel, aber in den Filmen oder auch bei John Huston. Aber in den Filmen, in denen er dann gespielt hat, bei Altman und Huston, da war das halt nicht zu finden, weil das schlechte Filme von Huston und Altman waren. Und das lag halt nicht an Newman. Er dachte irgendwie, jetzt drehe ich mit den ganz großen Regisseuren. Und das war halt nicht so. Und mit Hitchcock war es halt auch nichts, weil das keine Rolle für ihn war. Und weil er nichts fand, was ihn mit diesem Mann identifiziert hätte, der ein Physiker ist und der angeblich Formeln, die mit Kreide an die Tafel geschrieben werden, identifizieren kann. Dieser Mann ist er nicht gewesen.
Aber das Faszinierende an der unsichtbare Dritte ist ja, dass so viele Dinge passieren, dass man sie kaum fassen kann als Zuschauer. Eine Reißerszene nach der nächsten. In diesem Truffaut-Buch hat Hitchcock ja auch erzählt von einer Szene, die nicht im Film gelandet ist. Weißt du, kannst du dich daran erinnern?
Ja, das Auto, das zusammengebaut wird.
Genau, also wenn man direkt in der Fabrik ist, ne, und ein Auto wird im Hintergrund zusammengebaut und dann am Ende, nachdem es ein langes Gespräch gibt, fällt dann aus dem Auto eine Leiche heraus. Für mich ist das so ein Beispiel dafür, dass es Hitchcock wirklich darum ging, was kann ich denn schaffen, um den Zuschauer wirklich noch irgendetwas glauben zu lassen, das eigentlich total absurd ist und nicht passieren könnte in der Form.
Genau, das konnte er im unsichtbaren Dritten nicht unterbringen, in anderen Filmen auch nicht. Er hat dann ja auch nicht mehr viel gedreht. Und in Marnie gab es keine Gelegenheit. Und dann in dem schrecklichen, Topaz?
Topaz. Topaz. Ja, es wurde immer schwieriger. Ja. Ne? Frenzy, dann am Ende Familiengrab, die Filme. Aber
Familiengrab hätte viel, da wäre es auch schon egal gewesen. Ja. Ich finde, Topaz ist der katastrophalste. Ich finde Marnie auch, der Marnie so grauenhaft, weil die Auflösung so offenkundig ist, wenn dann alles rot wird und dann du sagst, ach, das war Missbrauch in der Kindheit.
Aber was meinst du, hat es damit zu tun, dass die Inszenierungskunst nicht mehr auf der Höhe war, so wie viele Künstler, man muss bei Hitchcock ja sagen, er hat ja nun Jahrzehnte auf einem hohen Niveau arbeiten können, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert oder ist vielleicht die Zeit, ist die Zeit das Problem, dass bestimmte Dinge eben affig werden oder dass, man sagt ja zu unsichtbarem Dritten auch, Hitchcock würde teilweise sich selbst parodieren, aber es ist keine Parodie, sondern es ist ja eine Könnerschaft, die eigenen Motive so einzusetzen, dass sie für einen arbeiten können. Ne? Und das ist später nicht mehr der Fall. Also ist es vielleicht so, wie man bei Mozart dann gesagt hat, Mozart wusste zu sehr, dass er Mozart ist und das ist dann das Problem? Oder wusste Hitchcock zu sehr, was er da tut?
Also, ja, mit The Birds hat er ja noch einen ganz radikalen Film gemacht, der auch technisch herausfordernd war.
Einer seiner besten, auf jeden Fall. Auch wieder ein Horrorfilm.
Ja, und der auch viele Stummfilm-Szenen hat, in dem es ja kaum Dialoge gibt.
Ja.
Also, sondern nur Aktion. Die Handlung nur in der Aktion. Es wird fast gar nicht gesprochen und ist der absolute Schrecken. Und dann passierte aber etwas während der Dreharbeiten, nämlich Tippi Hedren.
Ja.
Und die hat er gequält während der Dreharbeiten. Und das sadistische Element, das er immer schon hatte, das er aber niemals ausgelebt hatte bei Ingrid Bergman und bei Grace Kelly. Das kam bei der, jetzt da der Altersunterschied noch viel größer war und Tippi Hedren sehr jung war und keine Erfahrung hatte. Da kam das zum Tragen. Und dann kam dazu, er hatte ja die Raben, er hatte ja die Geier, er hatte ja all die Vögel. Und er konnte sie attackieren mit den Vögeln. Mhm. Und jetzt bekam es etwas Perverses. Und als er Hedren noch einmal in Marnie inszeniert hat, ging er ja so weit, das auch noch Truffaut zu erzählen, dass, dass Sean Connery, also Marnie ist ja eine Kleptomanin, eine Kleptomanin, und die geht an den Tresor und stiehlt das Geld. Und, Hitchcocks Obsession war, eigentlich hätte Sean Connery in dem Moment, da er sie entlarvt hatte, vergewaltigen müssen. Das war seine Vorstellung von Marnie.
Ja, damals erzählt er das Truffaut, weil Truffaut ja auch einen Zugang zu ihm gefunden hat, dass er sich so öffnen konnte und solche Dinge zu erzählen. Macht es natürlich nicht einfach, das so zu nehmen. Aber Marnie ist ein schwieriger Film, einfach von vorne bis hinten.
Ja. Ja, und Topaz war dann wieder Spionage, Unterhaltungsmüll, so auf Castro gemünzt.
Ja, genau. Ne?
Und dann ist er wirklich ein Revolutionär, der im grünen Drillig rumläuft, mit einer Zigarre im Mund. Also das gibt's doch gar nicht. 1968. Ja. Also das ist wirklich der lächerlichste Film. Also mit Frenzy ist er dann auch zum schwarzen, zum makabren,
genau, der schwarze Humor
nochmal zurückgegangen. Ne? Nein, aber der unsichtbare Dritte ist halt der Abschluss der goldenen,
das würde ich auch so sehen,
der goldenen Zeit. Also unter den Filmen, sowohl British Film Institute als auch American Film Institute als auch andere Umfragen sehen eigentlich Psycho, also mittlerweile Vertigo
ja,
als den wichtigsten, den bedeutendsten Film, noch bis vor 7, 8 Jahren der beste Film aller Zeiten.
Genau. Und wir drei,
bevor Jan Dielmann
genau.
den ersten Rang belegt hat, dann Psycho, dann Fenster zum Hof und dann Der unsichtbare Dritt. Also beim nächsten Mal besprechen wir Fenster zum Hof.
Wahrscheinlich,
mein genau. Lieblingsfilm.
Richtig. Naja, aber
also
das
meine,
ist ja das Schöne bei Hitchcock. Ich finde, dass er einfach ein Regisseur ist, der für gut taugt, über Filme zu sprechen und über das, was Film ausmacht. Und deswegen ist es immer ergiebig, sich über diese Filme auszutauschen.
Ja, und das
so viel lernen.
Es hört nie auf. Ich habe, glaube ich, mit 12 Jahren von Donald Spoto die damals ziemlich sensationelle Biografie gelesen. Das war ja wenige Jahre nach Hitchcocks Tod. Mhm. Und wurde zum ersten Mal Tippi Hedren enthüllt, die mittlerweile auch darüber gesprochen hat. Die hatte lange nicht darüber gesprochen. Und das ließ sich dann verbinden mit seiner neurotischen Angst vor der Polizei seit seinen Kindertagen in England. Und anderen Obsessionen, Fixierungen und wie sagt man heute, Kinks und dergleichen. Ja. Also das hatte er alles, ne? Also Perversion und neurotische
Vorstellungen,
die er ausleben konnte in der Filmarbeit. Und dem verdanken wir viel, aber das wurde eben wohl auch mit zunehmendem Alkoholismus in den 60er Jahren dann problematisch, als das nicht mehr kontrollierbar war. Ne? Und da hatte er auf dem Universal-Gelände da auch seinen Bungalow und seine Sekretärin und fürchtete auch in Vergessenheit zu geraten oder Filme nicht mehr realisieren zu können. Und da kam dann der ganze Wahnsinn zusammen. Nun gut, ich danke dir, Marc.
Ich danke dir, es war ein Spaß.
Für diese Ausgabe und demnächst hören wir uns wieder. Vielen Dank.
Tschüss.